Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich konnte die Augen schlecht offen halten, die waren knallrot den ganzen Tag. Und da ich auch viel vorm PC sitze, war das auch alles eine zusätzliche Belastung. Also es war ganz schwierig.
So oder ähnlich haben das viele schon erlebt, die längere Zeit am Bildschirm arbeiten. Im besten Fall hilft dann eine erholsame Nacht, damit auch die Augen sich wieder regenerieren können. Wenn das Jucken und Brennen aber zum Dauerzustand wird, kann das eine enorme Belastung sein. Oft kommen auch andere Symptome, wie ein kratzendes Gefühl beim Blinzeln oder Schmerzen am Auge dazu. Und mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit dafür. Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland über 40 Jahre unter trockenem Auge leiden. Sika, so der medizinische Fachbegriff, gehört zu den häufigsten Gründen für einen Besuch beim Augenarzt. Die Ursachen für die Beschwerden können vielfältig sein. In den meisten Fällen arbeitet die Tränendrüse nicht mehr richtig. Woher das kommt und wie die passende Therapie aussehen kann, darüber wollen wir heute reden. Trockenes Auge, das ist unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Mein Name ist Magdalena Schmude, herzlich willkommen. Und als Experte ist Professor Philipp Steven bei mir im Studio. Er ist Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für allgemeine Augenheilkunde der Universitätsklinik Köln und Leiter der Arbeitsgruppe Augenoberfläche. Guten Tag, Herr Steven. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Schmude.
Herr Steven, trockenes Auge, das klingt so harmlos, ist es aber gar nicht, oder?
Ja, das ist richtig. Wir sehen viele Patienten, die eigentlich aufgrund dieses schon banalen Krankheitsbegriffs denken, dass es kein großes Problem ist. Aber wenn man genau hinschaut, dann kann doch ein ernsteres Krankheitsbild dahinter stecken.
Welche Symptome gehören denn dazu? Wir haben ja jetzt schon gesagt, Trockenheitsgefühl, Jucken, Brennen, da gibt es aber noch mehr.
Das ist richtig. Also viele Patienten beschreiben genau das, dass die Augen abends sehr müde sind, dass sie brennen, trocken sind. Fremdkörpergefühl wird sehr häufig beschrieben. Aber auch Rötungen treten auf, Schwellungen, Jucken, was man eigentlich häufig mit einer Allergie verbindet, ist auch Bestandteil des trockenen Auges. Und einige Patienten beschreiben auch wirklich starke Schmerzen.
Jetzt ist das ja was, was viele vermutlich kennen nach einem langen Tag vor dem Bildschirm oder einer Flugreise, trockene Luft, gerötete Augen, müde Augen. Ab wann kann man denn bei solchen Beschwerden wirklich von einem trockenen Auge sprechen? Gibt es da eine Abstufung oder eine Grenze?
Ja, das ist nicht ganz so einfach in der Tat zu beantworten. Man geht eigentlich davon aus, dass wenn der Patient einen gewissen Beschwerdegrad hat, also diese Beschwerden gut beschreiben kann und auch nicht nur ganz selten, also mal episodisch hat, was normal ist, nach einer längeren Flugreise zum Beispiel, und man eben als Augenarzt feststellt, dass der Tränenfilm verändert ist, dann spricht man von einem trockenen Auge.
Ab wann sollte ich, wenn ich Beschwerden habe, die in die Richtung gehen, denn zum Arzt gehen und das ärztlich abklären lassen?
Wir empfehlen in der Regel, dass wenn die Beschwerden nicht zu ausgeprägt sind, also zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag immer mal wieder, aber am Wochenende zum Beispiel nicht auftreten, dass man vielleicht als erstes die Apotheke aufsucht, sich dort beraten lässt und vielleicht mit einem Tränenersatzmittel startet. Wenn das nicht zum Erfolg führt, wenn man zunehmende Probleme hat, dann sollte man einen Augenarzt aufsuchen.
Und wie eine Untersuchung beim Augenarzt abläuft, das hat meine Kollegin Anneke Meyer an der Augenklinik in Frankfurt am Main beobachtet.
Guten Tag, ich grüße Sie. Kommen Sie rein.
Augenklinik Frankfurt am Main. Dr. Franziska Schwarz bittet ihre Patientin ins Untersuchungszimmer.
Wie geht's Ihnen?
Es geht ganz okay.
Die Augen der Frau sind deutlich gerötet. Es ist offensichtlich nicht alles gut, aber, versichert sie, es war auch alles schon viel schlechter.
Ich habe mit trockenen Augen zu kämpfen seit 12 Jahren und es wurde eigentlich jedes Jahr schlimmer. Und 2018 habe ich dann die Diagnose bekommen, Sklerodermie, und mittlerweile habe ich auch eine Vaskulitis. Das sind beides Autoimmunerkrankungen. Und bei mir eben mit den momentan so Hauptsymptomatiken kein Speichel, also trockener Mund und trockene Augen. Und dann bin ich irgendwann völlig entnervt, verzweifelt. Ich glaube, es war Anfang 2020. hier in der Klinik erschienen.
Seitdem bekommt sie Augentropfen, die das Immunsystem lokal unterdrücken und dadurch die Ursache für die trockenen Augen angehen. Spezielle Kontaktlinsen helfen dabei, die gereizten Augen zu schützen und verhindern das Verdunsten der Tränenflüssigkeit.
Und darunter hat sich dann alles wirklich erholt. Also ich hatte nicht ständig diese roten Augen und ich bin gut durch den Tag gekommen. Ich konnte die von Anfang an gut vertragen und trage die von morgens bis abends mittlerweile. Also das war eine deutliche Verbesserung meiner Lebensqualität.
Der Arztbesuch heute dient nur zur Verlaufskontrolle.
Ich schaue mir die Augen jetzt einmal an. Kommen Sie bitte einmal nach vorne, das Kinn in die Schale, die Stirn vorne gegen. Jawohl.
Für die genaue Untersuchung benutzt Franziska Schwarz eine Spaltlampe, eine Art Mikroskop fürs Auge.
So, nicht erschrecken, ich habe ein Wattestäbchen, damit halte ich das Lid nach unten. Sie schauen bitte ganz entspannt nach oben.
Sie beginnt mit der Betrachtung von Wimpern und Augenlidern.
Und dann schaue ich mir die Bindehaut an. Die ist hier leicht mit Gefäßzeichnung versehen. Das spricht für eine chronische Reizung der Augen. Einmal nach unten schauen bitte. Dazu gehört auch die obere Bindehaut. Nach links und nach rechts bitte. Super, und wieder geradeaus. Ja, die Bindehaut ist insgesamt ein bisschen gerötet. Als nächstes färbe ich die Augenoberfläche an.
Dazu durch das Anfärben der Augenoberfläche kann die Augenärztin die Hornhaut besser sichtbar machen. Das ist nützlich, aber ein bisschen unangenehm.
Genau, ruhig noch kurz geschlossen lassen, das Brennen lässt gleich nach. So, ich habe jetzt das blaue Licht aktiviert. Und unter dem blauen Licht können wir kleine oberflächliche Defekte sichtbar machen.
Zu Beginn der Behandlung war die Hornhaut so rau, dass die Sehfähigkeit der Patientin beeinträchtigt war. Im Moment sieht sie aber bis auf ein paar kleinere Veränderungen gut aus.
Und dann kommen Sie ein letztes Mal nach vorne. Super, noch einmal blinzeln und offen lassen und nicht blinzeln. Ich zähle jetzt die Sekunden, wie lange es dauert, bis der Tränenfilm aufreißt.
Konzentriert guckt Franziska Schwarz durch die Spaltlampe und zählt dabei leise die Sekunden.
Wunderbar. Das sind ungefähr 14 Sekunden. Nochmal blinzeln und wieder öffnen. Und das Gleiche auch auf der anderen Seite.
Die Tränenfilm-Aufrisszeit sollte bei einem gesunden Auge über 10 Sekunden betragen. Mit ihren 14 Sekunden liegt die Patientin also inzwischen im grünen Bereich. Als letzten Teil der Kontrolluntersuchung überprüft die Ärztin noch die Funktion der Maibaumdrüsen.
Und die kann man untersuchen, indem man zum einen das Lid wieder so ein bisschen umklappt. Da sieht man die ganz, ganz leicht durchschimmern. Ja, wenn wir uns das Sekret anschauen wollen, können wir mit dem Wattestäbchen vorsichtig auf den Lidrand drücken. Und ganz, ganz zaghaft entleert sich hier das Maibaumsekret. Das ist in diesem Fall schön klar, wie es sein sollte.
Ganz ohne Symptome wird die Patientin wegen ihrer Autoimmunerkrankung wohl nie sein, aber sie kommt gut durch den Alltag.
Eine Verlaufskontrolle in der Sika-Sprechstunde. Die Reportage dazu kam von Anneke Meyer. Herr Steven, die Patientin gerade war bei einer Fachärztin zur Verlaufskontrolle. Wenn ich noch gar nicht sicher bin, ob ich Sika habe, kann ich dann auch erstmal zum Hausarzt gehen oder lieber direkt zu einem Spezialisten, zum Augenarzt?
Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass wenn man stärkere Beschwerden hat, dass man das augenärztlich untersuchen lässt, weil man doch einfach ein gewisses Untersuchungsinstrumentarium braucht, was Nicht-Augenärzte einfach auch nicht zur Verfügung haben. Also wie eine Spaltlampe zum Beispiel oder bestimmte Farbstoffe, die Kollegin ja eben auch verwendet hat. Und man braucht natürlich auch schon ein gewisses Spezialwissen einfach darum. Deswegen an sich lieber eine augenärztliche Kontrolle.
Und die Untersuchung dort ist dann ziemlich umfangreich. Müssen dann auch all diese Untersuchungen gemacht werden oder fängt man erstmal klein an?
Naja, jetzt fragen Sie den Sika-Spezialisten, der natürlich sagt, klar, man muss eine ganze Reihe an Untersuchungen machen, aber grundsätzlich ist es so, und das können alle Kolleginnen und Kollegen durchführen, natürlich eine, ich sag mal, symptombezogene, problembezogene Untersuchung durchzuführen. Und dafür braucht man am Anfang auch gar nicht so wahnsinnig viel. Also Sie brauchen eigentlich für die Erstdiagnose nicht unbedingt spezielle Untersuchungsgeräte, sondern was Sie brauchen, ist halt eben Ihre Spaltlampe, die Sie ja eh zur Verfügung haben, Farbstoffe, die Sie auch zur Verfügung haben und dann eben Ihre eigenen Augen und ein gewisses Grundwissen und ein bisschen Zeit. um den Patienten dann auch dementsprechend untersuchen zu können. Und so wie wir das eben auch gehört haben, die Kollegin hat das ja sehr, sehr gut beschrieben, die einzelnen Schritte, die sie durchläuft. Und das war ja jetzt auch gar nicht so wahnsinnig umfangreich. Und dementsprechend kann man dann schon eine sehr gute Diagnose stellen.
Welche Ursachen können denn hinter den Symptomen stecken?
Das ist unterschiedlich. Man kann das trockene Auge an sich in so zwei große Bereiche einteilen. Und der eine Bereich ist dadurch gekennzeichnet, dass es eine Fehlfunktion der eigentlichen großen Tränendrüse ist. Dann nennt man das ein hyposekretorisches trockenes Auge. Das heißt also, da wird zu wenig flüssige oder wässrige Tränenflüssigkeit gebildet. Und der bei Weitem größere Anteil, das sind Patienten, bei denen die Tränenflüssigkeit zwar gebildet wird, aber zu schnell verdunstet, das sogenannte evaporative trockene Auge. Und dann gibt es natürlich Mischformen, und wenn man das mal in Bezug auf die Menge vergleicht, dann sind über 80% der Patienten im Bereich der Evaporation, das heißt also zu starke Verdunstung der Träne.
Und welche Folgen hat dann dieses zu wenig an Flüssigkeit, was ja bei beiden Ursachen letztlich ja zu Problemen führt?
Man hat über die letzten, würde ich sagen, 25 Jahre sehr gut untersucht, welche sogenannten Pathomechanismen dort eine Rolle spielen. Die Verdunstung der Tränen oder der Tränenmangel führt zu einer Versalzung der Tränenflüssigkeit. Und diese Versalzung, die teilweise dann auch nur lokal auftritt, die übt sehr starken Stress auf die Oberflächenzellen, die sogenannten Epithelzellen aus. Diese gehen zum Teil kaputt, schütten eine ganze Reihe an Entzündungsfaktoren aus. Und diese Entzündung, die dann, wenn sie vermehrt und immer wiederholt auftritt, die kann sich verselbstständigen und dann wie so eine Art Motor praktisch die Verdunstung wieder steigern. Die kann dann zum Beispiel diese Meibomdrüsen, von denen wir eben gehört haben, also die Lidranddrüsen beeinträchtigen, eine Lidrandentzündung auch verstärken in dem Sinne. Und das ist dann quasi wie ein Kreislauf. Wir sagen dann einen Teufelskreislauf, ein Circulus Viciosus, der sich immer wieder verstärkt und verstärkt und verstärkt. Und was man jetzt neuerdings noch untersucht hat und jetzt weiß, ist, dass diese ganze Problematik dann auch die Nervenfunktion an der Oberfläche verändert und dementsprechend dann auch die Symptome erzeugt und teilweise auch dann eben verstärkt.
Symptome heißt in dem Fall Schmerzen am Auge?
Genau, Schmerzen, Trockenheitsgefühl, Fremdkörpergefühl, das tritt halt immer dann auf, wenn der Tränenfilm eben zum Beispiel instabil ist, in der Menge stark reduziert ist und die oberflächlichen Zellen nicht gesund sind und die dann direkt in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Hornhautnerven dann gereizt werden und diese Reizinformationen dann als Beschwerden, als Symptome ans Gehirn weiter transportieren und der Patient merkt das dann entsprechend.
Vielleicht können wir ja auch noch ein bisschen genauer auf die Funktion der Tränenflüssigkeit oder der Träne eingehen im Auge. Die ja, sind ja sehr vielfältig.
Das ist richtig. Die Träne selber ist eine wahnsinnig komplexe Flüssigkeit. Also da sind zigtausende von Einzelmolekülen vorhanden. Das ist nicht einfach nur eine, ich sag mal, salzige Flüssigkeit. Der Hauptteil wird natürlich von der Tränendrüse gebildet, von der großen Tränendrüse, die so unter dem Knochen der Augenhöhle liegt. Aber die gesamte Oberfläche, also die Bindehaut, die Hornhaut, die eben schon genannten Lidranddrüsen, die produzieren alle Bestandteile, die dann in die Tränenflüssigkeit übergehen. Die Träne selber hat eben sehr mannigfaltige Funktion. Das ist nicht einfach nur die Befeuchtung und Ernährung der Oberfläche, sondern eben auch natürlich das präzise Sehen. Das heißt also, ein Tränenfilm, der sich gleichmäßig ausbreitet, erzeugt eine klare Abbildung auf der Netzhaut letztlich. Ein Tränenfilm, der sehr irregulär ist, erzeugt Verzerrungen und dementsprechend dann auch Sehbeschwerden. Dazu kommt, dass der Tränenfilm eine Abwehrfunktion hat. Die Augenoberfläche ist ja jeden Tag wahnsinnig exponiert. Sehr viele Bakterien, Viren, Partikel aus der Luft treffen auf die Oberfläche. Und der Tränenfilm kann das abwehren, nicht nur wegwischen, sondern auch wirklich mit verschiedenen Immunsubstanzen dort das eben bekämpfen. Und die Träne hat darüber hinaus noch eine emotionale Funktion. Patienten, die nicht weinen können, weil sie einfach keine Tränenfunktion, keine Tränenmenge haben, sind sehr, sehr stark belastet.
Welche Risikofaktoren oder Ursachen gibt es denn für das trockene Auge? Das ist vermutlich ähnlich breit.
Das ist extrem komplex. Also der Krankheitsbegriff trockenes Auge ist ja eigentlich banal. Man denkt, das Auge ist trocken, dann gibt man ein bisschen Flüssigkeit und dann ist es wieder in Ordnung. Aber es ist sehr, sehr komplex und eben die Ursachen sind genauso komplex. Man hat Ursachen, die von außen an das Auge herangebracht werden, wie zum Beispiel Operationen, die gemacht wurden, wie vielleicht Umgebungsbedingungen, das heißt also klimatisierte Umgebungen. Wir haben eine sehr starke Zunahme der Bildschirmzeit, nicht nur während der Pandemie, sondern einfach auch durch unsere gesellschaftlichen Entwicklungen, ja, Smartphones und so weiter. Das heißt, das führt zu einer stärkeren Verdunstung. Und dann haben wir Dinge, die sogenannten intrinsischen, das heißt also aus dem Körper selber verursachten Gründe. Und das können andere Erkrankungen sein, wie wir eben gehört haben, Rheumaerkrankungen zum Beispiel. Das können verschiedenste Medikamente sein, auch Allergien, die zum Beispiel am Auge auftreten. Also ganz unterschiedlichste Gründe, warum so ein trockenes Auge entstehen kann.
Wie sieht es denn mit Kontaktlinsen aus? Haben die einen Einfluss?
Ja, Kontaktlinsenträger haben ein erhöhtes Risiko, ein trockenes Auge, vor allem auch trockene Augensymptome am Anfang zu entwickeln. Das liegt einmal daran, dass die Kontaktlinse selber natürlich eine Art Fremdkörper darstellt. Deswegen ist eine gute Anpassung immer sehr wichtig. Aber es gibt in der Tat doch Menschen, die, wenn sie ihre Kontaktlinsen schon im jugendlichen Alter verwenden und dann vielleicht 20 Jahre oder 30 Jahre Linsen tragen ohne Probleme, dass sich so ganz langsam eine Entzündung entwickelt, die erstmal, wir sagen dann subklinisch vorhanden ist, also unterhalb der eigentlichen diagnostischen Schwelle. Man sieht einfach noch nichts, aber man weiß, dass sich das langsam entwickelt. Und dann kommt es irgendwann doch zu einer zum Beispiel Lidrandentzündung, zu einer Störung dieser Lidranddrüsen, der Meibomdrüsen. Und dann merken die Patienten auf einmal manchmal von einem Tag auf den anderen, dass sie ihre Linsen nicht mehr vertragen und dann eben entsprechend auch ein trockenes Auge entwickelt haben.
Das Risiko für Sika steigt auch mit dem Alter, haben wir gehört. Kann man denn irgendwie vorbeugen? Also sich irgendwann entscheiden, ich lebe jetzt entsprechend oder bemühe mich, das zu verhindern?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich können wir die Alterung nicht vermeiden. Und schön wär's, aber das funktioniert natürlich im Moment noch nicht. Aber man kann gewisse Risikofaktoren erkennen und dann dementsprechend vielleicht versuchen, die zu vermeiden. Und dazu gehört sicherlich das, was ich eben schon so angesprochen habe, die Dauer der Bildschirmarbeit, der Exposition und auch unsere Umgebungsbedingungen. Also wer ständig und konstant unter sehr stark austrocknenden Bedingungen arbeitet und auch lebt vielleicht zu Hause, wie zum Beispiel Fußbodenheizung oder sowas, der kann natürlich die Risiken dort eingrenzen und versuchen, diese Exposition zu verringern. Es gibt Untersuchungen, die, versucht haben zu zeigen, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel oder bestimmte Nahrungsbestandteile eine Risikoreduktion machen. Omega-Fettsäuren wurden da sehr häufig genannt. Da ist die Studienlage, muss man sagen, am Ende ein bisschen schwach. Also es gibt ja Empfehlungen für Nahrungsergänzungsmittel. Was man weiß ist, dass die ausgewogene Ernährung, diese mediterrane Diät, sagen wir ja häufig, für ganz viele, auch altersbezogene Erkrankungen vorteilhaft ist. Und da gibt es Hinweise, dass das auch für das trockene Auge zutrifft.
Muss man denn immer die genauen Ursachen kennen für ein trockenes Auge, um möglichst effektiv behandeln zu können?
Ich würde sagen, bei den leicht bis mittelschwer erkrankten Patienten muss man das nicht unbedingt wissen. Man weiß ja eben, dass die Mehrzahl der Patienten doch zu einer Verdunstung neigt und kann dann entsprechende zum Beispiel Tränenersatzmittel verwenden. Aber gerade bei den etwas schwerer betroffenen Patienten oder bei denen, die vielleicht auch auf eine erste Therapie gar nicht so richtig ansprechen, da sollte man dann doch genauer gucken, weil sonst verpasst man eben auch eine Situation, die man vielleicht doch auch fachspezifisch besser behandeln kann. Wir haben das eben bei der Patientin ja gehört. Die hatte eine Autoimmunerkrankung und eine Autoimmunerkrankung, die hört ja nicht auf. Die geht ja nicht einfach weg und die wird ja auch systemisch, also ganz körperlich praktisch behandelt durch zum Beispiel Immunsuppressiva vielleicht. Und das trifft dann auch fürs Auge zu. Und je genauer man dann guckt, umso eher kann man vielleicht sowas feststellen und dann auch für eine deutliche Beschwerdebesserung sorgen.
Die Dame in der Reportage gerade hat ja auch spezielle Augentropfen verwendet, um ihre Beschwerden zu behandeln. Es gibt ja auch eine ganze Menge entsprechender Präparate, die nicht verschreibungspflichtig sind und die man sich in der Apotheke kaufen kann. Ist das eine gute Idee, wenn man entsprechende Symptome bei sich feststellt?
Grundsätzlich ja, also die Menge der Tränenersatzmittel, die wir zumindest in Deutschland oder im europäischen Markt zur Verfügung haben, ist ja gewaltig. Also es ist eine riesige Menge an unterschiedlichen Substanzen, Substanzklassen auch, die eingesetzt werden. Deswegen ist es schon denke ich, sinnvoll, sich zum Beispiel als erstes durch eine Beratung in der Apotheke Präparate mal empfehlen zu lassen, die auszuprobieren und vielleicht auch Salben, vielleicht auch eine Lidrandpflege dazu, das gehört alles mit dazu. Also das kann man schon sehr gut machen. Und die Präparate, die Sie dort bekommen, die sind auch qualitativ in der Regel sehr, sehr hochwertig.
Und welche anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Vielleicht ganz kurz.
Ganz kurz, es gibt ja eben die Immunsuppressiva, die wir verwenden. Es gibt Spezialkontaktlinsen, es gibt eine Reduktion des Tränenabflusses durch Punktum Plax, es gibt Eigenblutaugentropfen, also eine ganze Reihe an weiteren Möglichkeiten.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herrn Gampig.
Genau, der bin ich, aus Berlin.
Herr Gampig aus Berlin, Ihre Frage bitte zum trockenen Auge.
Und zwar habe ich auch trockene Augen. Und zwar ist jetzt nicht so extrem, aber halt Brennen und Schmerzen habe ich. Und zusätzlich habe ich auch noch maximale Probleme so mit Lichtempfindlichkeit. Meine Augen sind halt sehr lichtempfindlich. Ich brauche immer im Moment seit einem halben Jahr mehrere Sonnenbrillen, dass ich überhaupt so Tageslicht also vertragen kann. Und wollte ich mal fragen, ob da irgendein Zusammenhang besteht zwischen Lichtempfindlichkeit. Wenn ich beim Augenarzt bin, dann sagen die, ja, sie haben trockene Augen und es liegt daran, dann verschreiben mir Tropfen. Aber die Lichtempfindlichkeit, die bleibt. Also kann der Herr Professor ja mal was dazu sagen.
Ja, Herr Steven, haben Sie eine Empfehlung?
Das ist eine ganz gute Frage, die Sie gestellt haben. Vielen Dank, dass Sie hier anrufen. Also man weiß letztlich nicht ganz genau, warum es bei Patienten mit trockenen Augen zu so einer starken Lichtempfindlichkeit kommt, aber das ist ein immer wiederkehrendes Symptom, was wir auch in den Sprechstunden sehen. Man vermutet, dass eben die Nervenfunktion im Bereich der Hornhaut, aber vielleicht auch im Bereich des inneren Auges sensibilisiert ist und dass es dann eben durch zum Beispiel Entzündungsprozesse in diesem Zusammenhang zu einer Sensibilisierung, zu einer Lichtempfindlichkeit kommt. Und die Therapie ist in der Tat deswegen auch sehr schwierig. Natürlich, so wie Sie das machen, Sonnenbrillen tragen, wird häufig empfohlen. Ich persönlich gucke dann häufig noch nach Entzündungen an der Oberfläche, ob die vorhanden sind und behandle dann eben entsprechend auch antientzündlich.
Weil das die Lichtempfindlichkeit dann mit reduziert.
Genau.
Herr Gampig, hilft Ihnen das?
Ich war beim Augenarzt und
Vielleicht nochmal gezielter nachfragen?
Also direkt nach entzündungshemmenden Augentropfen, ja?
Man muss einfach an der Augenoberfläche schauen, ob eine Entzündung vorliegt, auch an den Lidrändern zum Beispiel. Und wenn man diese Entzündung diagnostiziert, dann kann man da spezielle Medikamente, Augentropfen in der Regel geben, die reduzieren und dann behandeln die in der Regel auch die Lichtempfindlichkeit.
Dann vielen Dank, Herr Gampig, für Ihren Anruf und alles Gute. Ein weiterer Hörer mit einer Frage ist Herr Neumann aus Aschaffenburg. Herr Neumann, was möchten Sie fragen? Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schmude. Guten Morgen, Herr Professor Steven.
Hallo.
Ich habe eigentlich eher ein umgekehrtes und zum Teil paradoxes Empfinden. Also ein Auge speziell, obwohl es sich von der Tränenfähigkeit mit ausreichend versorgten, eher öligem Tränenfilm anfühlt, neigt ohne weitere Beschwerden zu machen, speziell bei Kälte, beim Sportbetrieb noch dazu. Ich bin also intensiver Sportler in Sachen Radsport. Da hat man natürlich gerade in der kühlen Jahreszeit immer kalten Fahrtwind. Mhm. Und da neigt das linke Auge speziell wirklich zu überschießenden Tränen. Da können Sie hinterher praktisch innen in der Radbrille eine richtig getrocknete Tränenflüssigkeit verkrustet anschließend wieder auswaschen. Das rechte ist da in der Richtung eigentlich relativ unauffällig. Also jeder kennt das natürlich, wenn er auf kalten Zugwind mal, dass das Auge ein bisschen tränt oder da irgendwelche kleinen Beschwerden macht. Aber das linke ist wirklich dann im Prinzip, sage ich mal, während einer ganzen Trainingsauswahl überhaupt nicht zu bremsen. Das hört dann auch nicht auf. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dieser für mich subjektiv auf dem linken Auge besonders ölig empfundene Tränenfilm auch die Fokussierung, das heißt die Scharfstellung des Sehvermögens ein bisschen verändert. Also man versucht dann immer durch Aufreißen des Auges, also so mache ich es zumindest, oder mehrfaches Blinken, die Scharfstellung wieder zu verbessern. Und ich habe schon das Gefühl, dass das praktisch, wie wenn man mit dem Scheibenwischer beim Auto versucht, einfach eine klare Sicht zu erhalten, speziell auf dem linken Auge noch so ein zusätzlicher Erschwernis ist, um das Auge sozusagen zu klarem Sehen zu behalten. Ich muss dazu sagen, ich bin vor 6 oder 7 Jahren sehr, sehr erfolgreich am Grauen Star operiert worden. Das ist ganz toll gemacht worden. Ich bin jahrzehntelang vorher sehr, sehr stark kurzsichtig gewesen. Also ich habe wirklich subjektiv das Gefühl, die Augenmedizin hat mir praktisch das Augenlicht wiedergeschenkt. Ich habe im Prinzip seit Jahrzehnten mit entsprechenden Kontaktlinsenversorgung, wo ich auch noch in der klinischen Erprobung von der großen niedergelassenen Firma bestens betreut war.
Herr Neumann, vielleicht lassen wir den Herrn Steven schon mal antworten. Das sind ja viele Punkte.
Tag, Herr Neumann. Also, ja, so ein tränendes Auge, wir haben es am Anfang, glaube ich, mal kurz angerissen. Das in der Tat, das ist häufig paradox. Ne? Man nennt das trockenes Auge und dann tränt das Auge auf einmal. Da gibt es so zwei unterschiedliche, ich sag mal so, Grundkomplexe, wonach man in der Regel schaut. Einmal natürlich ist das eine starke Sensibilisierung, zum Beispiel der Augenoberfläche und der Lidkante, also eine Entzündung der Lidränder zum Beispiel, die auch chronisch vorliegen kann, die so eine starke Sensibilisierung verursacht, dass einfach schon so ein bisschen Luft, Zug, Kälte, gerade wie Sie es beschrieben haben beim Radfahren, dann zu einer überschießenden Tränenbildung führt. Oder ist es eine Abflusshinderung? Das heißt also, wir haben ja ableitende Tränenwege, an den Lidern sind so kleine sogenannte Tränenpünktchen, die dann zum eigentlichen anatomisch richtigen Tränensack in der Nase führen und die dann in die Nase drainieren, wo die Träne dann abfließt. Und da kann es dann auch eine Abflussstörung geben, zum Beispiel durch ein leichtes Außenkippen der Lidränder. Insofern ist das auch wieder eigentlich eine Frage an die behandelnden Augenärzte. In ihrem Fall ist eine Lidfehlstellung vorliegend, die vielleicht zugenommen hat im Laufe der Jahre, die links stärker ausgeprägt ist als rechts? Oder gibt es eine Lidrandentzündung, die das erklären kann, oder sogar vielleicht auch eine chronische Bindehautentzündung, die einfach diese stärkere Sensibilisierung verursacht?
Vielen Dank, Herr Neumann, für Ihren Anruf und alles Gute noch. Dann hat uns eine Frage per E-Mail erreicht von Gerd Kandulski. Er hatte vor 5 Jahren eine Katarakt-OP auf beiden Augen, muss seither am linken Auge regelmäßig Augentropfen nehmen und der Augenarzt meint, das habe mit der OP nichts zu tun. Wie ist Ihre Einschätzung dazu, Herr Steven?
Also schwierig zu beantworten natürlich, da ich den Fall jetzt natürlich nicht an der Spaltlampe sehen kann. Grundsätzlich ist es so, es gibt schon eine Zahl von Patienten, die nach einer an sich sehr, sehr erfolgreichen Kataraktoperation, also Grauer Star-Operation, wie wir es eben gehört haben im Beitrag, erstmal eine Zeit lang zufrieden sind und dann teilweise aber auch doch Beschwerden des trockenen Auges anschließend entwickeln. Das können zum Beispiel Unverträglichkeiten auf Medikamente sein, die man nach so einer Operation gibt, oder auch eine Folge eben der OP selber. In dem Sinne, man kann das auch wiederum diagnostizieren und dann auch entsprechend behandeln.
Und bevor wir hier weitere Fragen beantworten, wollen wir noch genauer auf eine ganz bestimmte Ursache von trockenem Auge eingehen. Denn auch Medikamente können das Gleichgewicht im Auge stören. Welche das vor allem sind und wie man damit umgehen kann, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Gerd Gerling gesprochen, Direktor der Augenklinik der Universitätsklinik Düsseldorf. Und zuerst habe ich gefragt, welche Medikamente besonders häufig zu trockenen Augen führen.
Da muss man erstmal differenzieren. Reden wir über Tropfen oder Tabletten. Also beide Formen, systemische wie lokale Medikamente, können ein trockenes Auge auslösen. Fangen wir mal bei den systemischen Medikamenten, also Tabletten zum Beispiel an. Da gibt es antiallergische Medikamente wie Antihistaminika, aber auch blutdrucksenkende Medikamente wie Beta-Blocker. Dann möglicherweise Medikamente, die in den Hormonhaushalt eingreifen, die zu Veränderungen der Tränenflüssigkeit oder auch anderer Parameter führen können und dann dementsprechend ein trockenes Auge auslösen können. Aber ganz häufig ist es auch so, dass Augentropfen, wie zum Beispiel Glaukom-Medikamente, den Tränenfilm oder die Augenoberfläche stören und so auch zu den Symptomen und auch den Befunden eines trockenen Auges führen können.
Wird man denn im Vorfeld darauf hingewiesen, dass das Nebenwirkungen sein können?
Also die Liste der Nebenwirkungen findet sich ja immer im Beipackzettel, in dem das alles aufgeführt wird. Und die Liste ist in der Regel lang. Und ich denke, dass wenn es ein Patient ist, der gerade besondere Risikofaktoren für eine solche Nebenwirkung aufweist, darüber auch noch explizit im Gespräch mit dem Patienten darauf hingewiesen wird. Aber ansonsten liest natürlich jeder den Beipackzettel und kann das ungefähr abschätzen und oder merkt das auch hinterher, ob er entsprechende Symptome entwickelt. Denn das trockene Auge ist ja etwas, was sich immer sehr schnell beim Patienten vor allen Dingen symptomatisch äußert.
Jetzt haben Sie gerade auch Beta-Blocker erwähnt oder Medikamente, die in den Hormonhaushalt eingreifen. Dazu gehört ja zum Beispiel die Pille, die zur Verhütung eingenommen wird. Wie kommt es denn gerade in diesen Fällen zum trockenen Auge als Nebenwirkung?
Die Evidenz ist gar nicht so ganz so eindeutig, was das betrifft. Aber es gibt größere populationsbasierte Studien, wo also wirklich Millionen von entsprechenden Medikamenten oder Wirkstoff einnehmenden Frauen bei Hormontherapie insbesondere halt untersucht wurden. Und da zeigt sich, dass möglicherweise das Risiko, gerade bei der Antibabypille oder Kontrazeptiva erhöht ist, wenn man sie lange nimmt oder wenn man mehrere Produkte nimmt, insbesondere auch wenn man Östrogen oder nur östrogenhaltige Produkte einnimmt, ungefähr das Dreifache. Man kann sich aber sehr gut vorstellen, dass Östrogene über den Hormonhaushalt auch in die Steuerung sowohl der Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit als auch vielleicht ihrer Menge eingreifen können. So werden zum Beispiel die sogenannten Meibomdrüsen, die weisen Rezeptoren für Östrogene auf, also Bindungsstellen, wo diese Medikamente andocken können. Die Meibomdrüsen sind Talgdrüsen in der Lidkante. Und diese produzieren einen Talg oder einen Fettfilm, der auf der Oberfläche den Tränenfilm so stabilisiert, dass er nicht aufreißt, dass er nicht so schnell verdunstet und damit halt die Flüssigkeit am Auge gehalten wird und das Auge befeuchtet. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass oder sehr gut vorstellen, dass durch dieses Medikament über diesen Anbindungspunkt an diesen Talgdrüsen halt dann auch die Sekretionsrate, also die Fettproduktionsrate reduziert wird.
Werden denn trockene Augen, die als Nebenwirkung von Medikamenten entstehen, anders behandelt als das herkömmliche trockene Auge?
Naja, wenn das jetzt ein Medikament ist, das auf das man vielleicht verzichten kann, gibt ja zu den hormonalen Kontrazeptiva ja auch Alternativen und das Problem ist gravierend und dann wird man sicherlich, das ist ja etwas, was man individuell mit zwischen Patient und Arzt abspricht, mal überlegen, ob man darauf verzichtet. Oder ob man vielleicht im Falle eines Kontrazeptivums umstellt auf ein anderes Präparat, das vielleicht noch andere Hormone enthält. Denn obwohl das jetzt vielleicht nicht bewiesen ist, denkt man, dass wenn man da andere Präparate hat, die vielleicht gemischte Wirkstoffe enthalten, auch dann weniger solche Probleme entwickelt. Aber ganz allgemein darf man sagen, dass der Effekt dann auf die Augenoberfläche, zum Beispiel auf diese fettsezernierenden oder talgsezernierenden Drüsen, die kann man natürlich auch so behandeln wie jedes andere trockene Auge auch, indem man diese Drüsen unterstützt, indem man sie zur Sekretion anregt durch eine besondere Form der Lidmassage. Bevor man jetzt aber andere medikamentöse Therapien dann noch ansetzt, um den Nebeneffekt eines anderen Medikamentes oder einer Antibabypille zu konterkarieren, da wäre es natürlich schon zumindest eine Erwägung wert, darüber nachzudenken, ob man dann da die Therapie ändert.
Das heißt, wenn ich feststelle, ich nehme ein Medikament und habe den Verdacht, das löst trockene Augen aus, dann sollte ich meinen Arzt, meine Ärztin ansprechen, ob es Alternativen gibt.
Ja, das kann man durchaus machen, genau. Und wenn das jetzt ein wichtiges Medikament ist, ein blutdrucksenkendes Medikament, da gibt es ja auch verschiedene Wirkstoffe mittlerweile oder schon lange, dann kann man das ja sicherlich auch mal in Erwägung ziehen, da zu wechseln. Ganz wichtig ist es aber auch mal noch über Medikamente, die am Auge appliziert werden, zu sprechen, die eben auch ein trockenes Auge auslösen können. Gerade das Glaukom zum Beispiel, das ich schon nannte, da ist es ja fürs Auge selber schon wichtig, dass die Augentropfen genommen werden. Und da kann man durch einfache Maßnahmen manchmal, nämlich durch das Weglassen von Konservierungsmitteln in dem Präparat, auch vielleicht eine Besserung erzielen.
Trockenes Auge als Nebenwirkung von Medikamenten, darüber habe ich mit Professor Gerd Gerling gesprochen, Direktor der Augenklinik der Universitätsklinik Düsseldorf. Trockenes Auge, das ist heute unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Als Experte im Studio ist Professor Philipp Steven, Oberarzt am Zentrum für Augenheilkunde der Uniklinik Köln. Über viele Medikamente haben wir jetzt schon gehört in dem Interview gerade. Es bleibt noch eine Gruppe übrig, die ebenfalls trockene Augen verursachen kann. Das sind Krebsmedikamente. Wie häufig ist es denn, dass es da zu entsprechenden Nebenwirkungen kommt?
Ja, das ist in der Tat relativ häufig und ich würde sagen, aus der Erfahrung in der Uniklinik auch zunehmend häufig. Einfach dadurch, dass der Therapiebereich der onkologischen Behandlung einfach in den letzten Jahren so rasante Fortschritte gemacht hat. Also es kommen viele neue Substanzen und auch Therapieverfahren in die Klinik, was extrem erfolgreich verläuft. Patientenwert wird halt, denen wird sehr gut geholfen. Aber eben bestimmte Medikamente können doch auch die Oberfläche, Augenoberfläche, Tränendrüsen, Meibomdrüsen schädigen und also durch auch toxische Reaktionen schädigen. Und dann kommt es zu trockenen Augen. Und das geht manchmal leider in der Gesamttherapie so ein bisschen unter. Weil die Patienten haben natürlich, die haben ihre Krebserkrankung, die ist häufig ja lebensbedrohlich, sehr große Sorgen, große Probleme. Das ist sehr schwierig teilweise auch die Therapie und das Auge fällt dann manchmal so ein bisschen hinten unter. Und deswegen macht es schon Sinn, auch bei Patienten mit Krebserkrankungen, die dann eben über müde Augen, trockene Augen und diese eben angesprochenen Beschwerden klagen, die dann auch durchaus einem Augenarzt vorzustellen.
Was macht man denn da? Weil da die Medikamente abzusetzen, ist ja keine Option.
Völlig richtig. Aber wir können ja eben durch die vorhin schon angesprochenen Therapiemaßnahmen, die dann vielleicht auch viel ausgedehnter noch sind, als das, was jetzt ein leichtes trockenes Auge erfordert, dort auch einfach behandeln. Also unter einer onkologischen Therapie.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben eine nächste Hörerin in der Leitung, Frau Henkel aus Stuttgart. Frau Henkel.
Ich habe keine Fragen, sondern Tipps. Weil
nehmen wir auch.
Genau, ich habe schon länger jetzt mit dem trockenen Auge zu tun. Das hat sich bei mir mit der Menopause ergeben. Da war ich dann beim Augenarzt und der hat mir unter anderem als Tipp empfohlen, einen möglichst heißen Waschlappen morgens und auch zwischendurch auf die Augen zu legen, damit sich die Talgdrüsen lösen, öffnen können. Und das hat mir schon sehr gut geholfen und dann auch ein weiteres Präparat zur Pflege, ein Augenbefeuchtungsmittel, das nennt sich Artelac Lipids, das ist sehr nachhaltig, das kann ich nur empfehlen. Und wenn die Augen trotz all dem auch wegen Kälte oder andere Reize mal entzündet sind, dann nehme ich die Bepanthen-Augentropfen. Und für zwischendurch auf Reisen, wenn ich keinen Waschlappen zur Verfügung habe, nehme ich Blepharclean sterile Kompressen.
Ich hoffe, es haben jetzt alle mitgeschrieben. Herr Steven, da stecken ja zwei Sachen drin. Zum einen die Menopause als Ursache und dann die Behandlung mit dem Waschlappen. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, Frau Henkel, sehr schön. Vielen Dank für die Tipps in dem Sinne. Es gibt natürlich auch Alternativpräparate, aber die Klassen, die Sie genannt haben an Präparaten, das ist durchaus sehr richtig und sehr interessant. Vielleicht kurz zur Menopause. Also der Mangel an Hormonen in der Menopause, wie wir das eben auch schon im Experteninterview gehört haben, führt halt eben zu einer Veränderung der Tränenflüssigkeit, insbesondere Produktionsfähigkeit der Meibomdrüsen, häufig zu Verstopfungen und eben zu einer Verdickung sozusagen des Sekrets. Also das ist eine ganz typische Konstellation. Auch die Menge der Tränenflüssigkeit nimmt häufig in der Menopause ab. Behandlung, das sind alles Maßnahmen, die wir in den Sprechstunden empfehlen. Zuallererst die Lidrandpflege durch die Anwendung von Feuchte und vor allem Wärme, um das Sekret in den Meibomdrüsen weich zu machen. Das sind ja Öle und Fette und ab einer Temperatur von ungefähr 40 Grad, die man schon erreichen muss, 40, 42 Grad, werden die halt fließfähiger. Und das kann man über so Waschlappen zum Beispiel, wenn man wirklich sehr warmes Wasser nimmt, kann man das erreichen. Man entfernt natürlich auch so Verklebungen und Sekrete an den Lidrändern. Und wenn das nicht ausreicht, dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer Lidrandmassagen oder überhaupt Lidrandpflegemaßnahmen, Lidrandtherapien, über die wir vielleicht auch jetzt im Verlauf noch sprechen können, weil die in der Tat doch ganz viele Patienten auch anwenden können und vielleicht auch anwenden sollten.
Vielen Dank, Frau Markgraf. Dann schon mal an Sie für Ihre Hinweise. Frau Vogel aus Leipzig hat uns geschrieben, ihr hilft schwarzer Tee gegen Beschwerden am Auge, am trockenen Auge.
Ja, also eine Maßnahme, auch da wirklich danke für die Zusendung. Schwarzer Tee, ich bin großer Fan von schwarzen Tee-Anwendungen am Auge, beziehungsweise vor allem an den Lidern. Da geht es eher um die Lidtherapie. Das heißt, Patienten, die zum Beispiel zu auch allergischen Reaktionen an der Oberfläche neigen, sogenannten Ekzemen, auch nach Augentropfengabe zum Beispiel, wir haben es eben gehört, nach konservierungsmittelhaltigen Augentropfen, die können in der Tat durch die Anwendung von Schwarztee-Umschlägen doch durchaus profitieren. Also ich empfehle das recht häufig. Das ist ein gutes Hausmittel.
Dann haben wir Frau Markgraf aus Erfurt in der Leitung. Frau Markgraf, Sie haben auch Probleme mit trockenem Auge.
Genau. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen. Ich habe seit mehreren Jahren trockene Augen, werde fachärztlich behandelt. Und im Laufe der Jahre ist es aber dazu gekommen, dass die Maibaumdrüsen einen Schaden genommen haben, also gestört sind in ihrer Funktion. Deshalb meine Frage, das trockene Auge besteht ja deshalb trotzdem, aber zusätzlich die Schäden durch die veränderten, rückgebildeten Maibaumdrüsen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es jetzt für mich? Welche Möglichkeiten gibt es auch beispielsweise die fortbestehenden Entzündungen zurückzufahren, ausprobiert oder eingesetzt wurden, Antibiotika, Cortison, was zu einer Verbesserung geführt hat, aber die Entzündungserscheinungen bestehen dennoch fort.
Herr Steven, können Sie Frau Markgraf was empfehlen?
Also Tag, Frau Markgraf. Also vielen Dank für Ihre ausführliche Beschreibung. Ist jetzt natürlich schwierig, auch ohne Untersuchungsmöglichkeit da direkt auf Ihren Fall einzugehen. Aber jetzt erstmal grundsätzlich, wenn so Maibomdrüsenveränderungen, also auch vielleicht ein Verlust von Maibomdrüsen nachgewiesen wurde und antientzündlich mit Antibiotika behandelt wurde, dann stellt sich die Frage, ob vielleicht eine Rosacea vorliegt in dem Sinne. Also eine Hautveränderung, die häufig im Gesichtsbereich ja auftritt, eine entzündliche Erkrankung darstellt und in der Tat sehr, sehr häufig auch die Augen betrifft. Aus meiner Sicht auch sehr häufig unterdiagnostiziert ist. Und da ist es so, dass eine Pflege der Maibaumdrüsen, eine Pflege der Lider ganz essentiell ist durch zum Beispiel diese Maßnahmen wie eben Expression der Drüsen, also ein Ausdrücken durch die Patienten selber nach einer Lidrandreinigung morgens oder abends. Aber es gibt natürlich noch weiterreichende Möglichkeiten, zum Beispiel eine Anwendung von Antibiotika, die als Tabletten auch teilweise gegeben werden, bestimmte Salben, eine Anwendung von Teebaumöl-Substanzen oder Präparaten in ganz niedriger Dosierung natürlich an den Lidern, um Entzündungen zu reduzieren, um Demodex-Milben an den Wimpern zu reduzieren. Diese Milben, die eigentlich immer auf der Haut vorkommen, die können bei solchen Patienten mit Rosacea die Entzündung der Lidränder stark verstärken und die Entzündung verstärken. Und dann gibt es eben auch andere Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Lichtbestrahlungsbehandlung oder auch thermomechanische Verfahren, um die Drüsen auszudrücken und praktisch das Sekret dann zu lösen.
Vielen Dank, Frau Markgraf, für Ihren Anruf und alles Gute.
Ich bedanke mich vielmals für die Hinweise.
Schönen Tag noch. Sie haben jetzt gerade weitere Behandlungsmöglichkeiten angesprochen, Herr Steven. Lichttherapie für trockenes Auge, wie funktioniert denn das?
Ja, wie es genau funktioniert, weiß man bis heute in der Tat nicht. Aber es wird wahnsinnig viel damit mittlerweile behandelt. Das ist vor allem die sogenannte IPL-Behandlung, Intense Pulsed Light. Das heißt, hochenergetisches Licht mit einem bestimmten Wellenlängenspektrum wird über so Lichtapplikatoren, so Handstücke auf die Haut aufgebracht. Und in der Tat, meistens wird da die Gesichtshaut behandelt, also die Wangen und die Nasen, also gar nicht die Lider, da gibt es jetzt Weiterentwicklungen, aber letzten Endes also eine Behandlung der Haut. Und durch diese Lichtpulse, das kommt aus dem Bereich der Dermatologie, wo das schon seit vielen, vielen Jahren eingesetzt wird, hat man gesehen, dass wenn man diese Lichtpulse appliziert, das normalerweise so 4-mal im Abstand von 2 Wochen, darunter reduziert sich die Lidrandentzündung und verbessert sich häufig auch die Funktion der Meibomdrüsen. Aus meiner Erfahrung funktioniert das besonders gut eben bei zum Beispiel Patienten, die so eine Rosacea-Erkrankung haben oder vielleicht auch nur so eine ganz leichte Form dieser Rosacea. Bei anderen Patienten dann teilweise deutlich weniger gut. Aber man muss sagen, das ist eine Behandlung, die mittlerweile eigentlich fast flächendeckend bei ganz vielen augenärztlichen Praxen auch durchgeführt wird. Es gibt jetzt Weiterentwicklungen, dass sozusagen noch weniger energetisches Licht angewendet wird. Aber dieser Bereich der Lichttherapie ist etwas, was durchaus bei bestimmten Konstellationen durchaus sinnvoll sein kann.
Herr Wolter fragt per E-Mail, sein rechtes Auge ist besonders trocken. Gleichzeitig hat sich darunter ein Tränensack gebildet. Kann man den irgendwie aktivieren, sodass die Trockenheit gelindert wird?
Dabei muss man so ein bisschen differenzieren. Also das, was wir umgangssprachlich als Tränensäcke bezeichnen, ist eigentlich nicht der anatomisch korrekte Tränensack, sondern es ist eine Erschlaffung des Gewebes, der Augenhöhle quasi. Also die Augenhöhle ist ja mit sozusagen Fett gefüllt, damit das Auge gepolstert und gut beweglich gelagert ist. Und dieses Fett wird nach vorne von Bindegewebe praktisch gehalten. Und im Laufe des Lebens, vor allem im Alter, kommt es zu einer Erschlaffung dieses Bindegewebes und dann drückt dieses Fett so ein bisschen nach vorne und dann bilden sich diese Aussackungen unter den Augen, was man eben umgangssprachlich als Tränensack bezeichnet. Das hat aber mit der eigentlichen Träne gar nichts zu tun, denn die Träne fließt über die sogenannten ableitenden Tränenwege in Richtung Nase und der anatomisch richtige Tränensack, der liegt im Nasenknochen verankert und mündet praktisch in der Nase, sodass die Träne dann wirklich in die Nase abfließt. Also man würde in solchen Fällen empfehlen, einen Augenarzt aufzusuchen und dann zu besprechen, ob das vielleicht so ausgeprägt ist, dass man sowas vielleicht operieren muss. Ist aber selten.
Frau Hage aus Norden fragt, ob es einen Zusammenhang zwischen trockenem Auge und Allergien gibt.
Ja, den gibt es in der Tat. Immunologisch ist das häufig oder ist das sehr, sehr interessant, weil einfach die Allergie eine ganz andere Aktivierung des Immunsystems darstellt als das trockene Auge. Also beide sind ja entzündliche Erkrankungen, aber Patienten, die über viele Jahre eine okuläre, also augenbezogene Allergie haben, neigen dann später auch zur Entwicklung eines trockenen Auges. Ob das jetzt durch die ständig wiederkehrende Entzündung im Rahmen der Allergie ausgelöst ist oder ob das durch die Anwendung von Augentropfen, antiallergischen Augentropfen als Nebenwirkung praktisch eine Folge ist, das muss man im Einzelfall sich genau angucken.
Jetzt haben wir vorhin auch noch kurz über Kontaktlinsen gesprochen als Ursache für trockenes Auge. Können die auch helfen, die Verdunstung zu reduzieren?
Ja, also das Thema Kontaktlinsen wäre wahrscheinlich auch sendungsfüllend, wenn man das im Einzelnen bespricht. Aber in der Tat ist es so, also Kontaktlinsen können, wie vorhin gesagt, ein trockenes Auge mitbedingen, verursachen. Aber es gibt auch spezielle Kontaktlinsen, die wir einsetzen, um ein trockenes Auge zu behandeln, vor allem die etwas schwereren Formen. Und das sind formstabile Kontaktlinsen, die sehr, sehr groß sind, sogenannte Skleralkontaktlinsen. Die überschreiten die Hornhaut, also die liegen gar nicht auf der Hornhaut auf, haben einen Abstand zwischen Hornhaut und Linse und dieser Abstand wird mit Flüssigkeit gefüllt und damit sind die Augen bei schwerer Trockenheit immer benetzt, konstant benetzt und können dann, wie gesagt, therapeutisch hervorragend eingesetzt werden, weil die Patienten auch sofort wieder sehen können. Und gerade Menschen, viele Patienten, die zum Beispiel als Lehrer oder als Polizisten arbeiten und dann müssen die halt nicht alle 5 Minuten tropfen und können ihrer Arbeit nachgehen. Wichtig ist dabei, das muss durch Kontaktlinsenspezialisten angepasst werden.
Das heißt, die müssen auch verschrieben werden vom Augenarzt und dann?
Korrekt, genau. Und das ist ein relativ langwieriger Anpassungsweg und die sind auch sehr teuer.
Gibt es denn eine typische Uhrzeit für Beschwerden vom trockenen Auge? Die meisten kennen es wahrscheinlich nach einem langen Tag, dass die Augen abends müde werden. Aber was ist denn, wenn das nachts auftritt oder am frühen Morgen?
Ja, also man kann so ein bisschen durch diese Anamnese, also durch das Erfragen des Auftretens von Symptomen, was man immer machen sollte, kann man so ein bisschen raushören, vielleicht auch ableiten, welche Ursachen es gibt. Also genauso wie Sie gesagt haben, ein trockenes Auge, was im Laufe des Tages auftritt, ist häufig eher durch Verdunstung gekennzeichnet, Exposition, Bildschirmarbeit. Ein Patient, eine Patientin, die sich mit trockenen Augen morgens meldet, das ist häufig Lidrand, also Blepharitis, Lidrandentzündungsassoziiert, auch in der Tat häufig mit Rosazea. Und das sind auch Patienten, die dann häufig nachts aufwachen. Ein Thema ist dann immer noch, was, glaube ich, auch sehr wenig beachtet wird. Das hat was mit unserem sogenannten vegetativen Nervensystem zu tun. Wir wissen ja, dass wir, wenn wir, sagen wir mal, sehr starkem Stress ausgesetzt sind, dass dann der sogenannte Sympathikus, also dass der aktivierende Teil des vegetativen Nervensystems sehr stark eben aktiv ist. Und Patienten, die dann bis spät in die Nacht diesen Maximalstress arbeitstechnisch oder privat in dem Sinne ausgesetzt sind und die dann eben nicht zur Ruhe kommen nachts, sie haben eine schlechtere Schlafqualität. Und dann kommt es durch diese verstärkte Sympathikusaktivierung zu einer Reduktion der Tränen. Menge in dem Sinne. Das heißt, eigentlich sollte nachts der Gegenspieler, der Parasympathikus, aktiv sein. Der Patient kommt zur Ruhe, schläft gut, schläft tief und die Tränendrüsenfunktion, die ja nachts sowieso niedriger ist, behält so ein gewisses Niveau, ein Minimalniveau. Wenn aber dann der Sympathikus weiter aktiviert bleibt, schlecht geschlafen wird, dann wird die Tränendrüse weiter reduziert in ihrer Produktionsleistung und dann kommt es zu nächtlichen trockenen Augen.
Das heißt, abends lieber was Ruhiges machen. Wie kann ich denn die Aktivität des Parasympathikus so ein bisschen fördern, bevor ich ins Bett gehe?
Ich empfehle häufig in diesen Sprechstunden, das hat sehr viel mit eben so psychosomatischen Therapieformen zu tun, die im Übrigen ja sowieso für eine bessere Schlafhygiene empfohlen werden. Das heißt also nicht bis kurz vor dem Schlafengehen sehr stark belastende Tätigkeiten oder vielleicht auch Bildschirmtätigkeiten durchführen. Versuchen, wenn man dazu neigt, zum Beispiel über autogenes Training, sich zu beruhigen, den Puls runterzufahren, einfach zur Ruhe zu kommen und so besser in den Schlaf reinzufinden.
Das war die Sprechstunde zum Thema trockene Augen mit dem Experten im Studio, Professor Philipp Steven, Oberarzt am Zentrum für Augenheilkunde der Uniklinik Köln und Leiter der Arbeitsgruppe Augenoberfläche. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Steven.
Sehr gerne.
Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.